Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel, heute oben mit diesen Schauplätzen. Mit den Baselbieter Schlösser Wildenstein und Bottmigen, die eine Gruppierung vor dem Verkauf retten will. Mit den Basler Pausenplätzen, die jetzt auch am Wochenende und in den Ferien offen sein sollen. Und mit der Margrethe-Garage im Gundeli, die ab heute temporär zum Theatersaal wird. Und nachher geht es in die Wüste.
Es ist sehr eindrucksvoll. Man sieht an sich alles. Man sieht Wüste, man sieht Berge, wir sehen unten dran Reisfelder, wo schön grün ist und ein Fluss schlängelt sich durch die Reisfelder durch. Also es ist sehr eine bizarre Gegend und oben dran ist die Sonne, die oben runterbrennt.
Die Reportage von der Baustelle in Südspanien, wo die Elektra Basel-Land EBL ein riesiges Solarkraftwerk realisiert, im zweiten Teil der Sendung. Das Wetter, auch bei uns brennt die Mondsonne, unterbrochen allerdings von Regen und Gewitter. Am Mikrofon Gaudenz Wacker. Wir wollen auf Schloss Wildenstein weder russische Oligarchen noch arabische Scheichs. Mit diesen Worten sammelt im Moment eine Gruppierung im Baselbiet Unterschriften gegen den Verkauf der Schlösser Wildenstein und Bottmigen. Die Baselbieter Regierung möchte die beiden Schlösser verkaufen. Die Sparmaßnahme ist Teil des Entlastungspakets 1215. Zu den Hauptpetitionären gehört der ehemalige FDP-Fraktionspräsident im Landrat, der Paul Schär, der auch das Pfäffiger Forum organisiert. Der Petitionär sei nicht gegen das Sparen, sagt der Paul Schär, aber
der Kanton Basel-Land hat vier bedeutende Kulturgüter. Drei Schlösser, das ist Wildenstein, Bottmiger Schloss und Eberrhein und auch Gusterau-Rika. Und da sind wir einfach fester Überzeugung, wir dürfen Silber nicht verkaufen. Schloss Wildenstein und Schloss Bottmigen sind Edelsteine und die müssen wir erhalten. Und da wehren wir uns gegen einen Verkauf.
Bei den ersten Unterzeichnern der Petition sind Politiker aus allen Parteien von links bis rechts, darunter auch Altregierungsräte wie der Peter Schmid oder der Erich Straumann. Bis Ende September wollen die Petitionäre mehrere tausend Unterschriften zusammen haben. Nach der ETH Zürich macht jetzt auch ihr Pendant aus der Romandie, die EPFL Lausanne, zu Basel einen Ableger auf. Und zwar betreibt die EPFL zu Basel ihr LABA, kurz für Laboratoire Bâle. Unterbrochen ist das LABA im frisch renovierten Ackermannshof in der St. Johanns Vorstadt. Im Laboratoire Bâle von der EPFL sollen rund 30 Studierende, drei Doktorierende und rund drei Lehrpersonen an der Zukunft der Stadt forschen, wie es in einer Mitteilung heisst. Vorgesehen sei auch eine Zusammenarbeit mit dem sogenannten Studio Basel, das die ETH zu Basel schon seit 12 Jahren betreibt. Einmal mehr fahndet die Polizei nach Basler Hooligans im Internet, das mal Zürcher Stadtpolizei. Sie veröffentlicht ab dem nächsten Montag am 9 Uhr am Morgen die Fotos von 16 Anhängern vom FC Basel, wie sie heute ankündigt. Die 16 Personen sollen vor dem Super League-Spiel gegen den FC Zürich im Mai im Letzigrund gewütet haben. Verhindern können die mutmaßlichen Randalierer die Veröffentlichung von ihren Bildern, wenn sie sich bis am Montagmorgen von sich aus bei der Polizei melden. Die Reischwimmerin, die am Dienstag oben beim Baden einen Schwächeanfall hatte, ist tot. Die 75-jährige Frau sei gestern im Spital gestorben, teilt heute das Basler Sicherheitsdepartement mit. Die Rentnerin hat auf Höhe von der Solitude einen Schwächeanfall gehabt und sich dann an eine Boje geklammert. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt, warum die Frau genau gestorben ist. Die 83-jährige Frau, die gestern Morgen in einem öffentlichen WC zu riechen gefunden worden ist, ist ein natürlicher Tod gestorben. Das sagt die Obduktion vom Gerichtsarzt ergeben, teilt heute die Basler Staatsanwaltschaft mit. Es sei also ausgeschlossen, dass sie umgebracht worden ist. Die Frau gefunden haben gestern Morgen früh Gemeindearbeiter von Riechen, die sein WC bei der Tramschlaufe vom Sechser wollten putzen. Betreten verboten. Das ist die Ansage, die meisten Basler Kinder am Wochenende antreffen, wenn sie auf ihrem Pausenplatz shooten oder Versteckis spielen. Denn etwa 2/3 von allen Basler Pausenplätzen dürfen außerhalb der Schulzeit nicht gebraucht werden. Aber das soll sich jetzt ändern. Das Basler Erziehungsdepartement möchte die betreten Verbotenschilder an den Pausenplätzen noch abmontieren. Das hat es heute Mittag an einer Medienkonferenz bekannt gegeben. Der Patrick Künzli ist dort dabei gewesen. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, was das Erziehungsdepartement gerade jetzt auf die Idee bringt.
Das ist natürlich kein Zufall. Die Bevölkerung in der Stadt, die nimmt momentan leicht zu. Jeder einzelne Mensch braucht immer mehr Platz zum Wohnen und es gibt auch immer mehr Verkehr. Und das führt natürlich dazu, dass die Kinder immer weniger Freiräume haben. Das heisst, die Kinder haben einfach zu wenig Orte, wo sie zusammen können spielen oder sich treffen. Und da bieten sich Pausenplätze natürlich an, weil die Infrastruktur schon vorhanden ist. Und mit dem fehlenden Freiraum hat der Basler Erziehungsdirektor Christoph Eimer heute auch begründet, warum man in Basel immer mehr Pausenplätze möchte öffnen.
Wenn man die von älteren Generationen einmal hört, wo sie noch haben können spielen, jetzt sind halt einfach auch noch mehr Flächen überbaut. Das sage ich jetzt wertneutral. Und darum müssen wir schon ein bisschen schauen. Und das ist auch der Anspruch im eng bebauten Raum. Es gibt Interessenskonfliktteile, wenn strikte Ruhe haben. Kinder machen Lärm, sollen können Lärm machen. Kinder brauchen noch mehr Raum in unserer Stadt und dafür wollen wir uns auch einsetzen.
Der Christoph Eimer sagt es hier selber, Kinder machen Lärm. Jetzt gibt es ja hier auch noch eine andere Seite von dem. Wenn man Pausenplätze ja frei zugänglich auftut, besteht doch nicht Gefahr, dass plötzlich dann die Nachbarn reklamieren, weil es eben zu laut wird?
Natürlich besteht die Gefahr und das wird ziemlich sicher auch passieren. Aber man hat in Basel schon Pilotprojekte mit Pausenplätzen, die früher noch zu waren und jetzt seit einem Jahr eben offen sind. Und die Erfahrungen, die man dabei gemacht hat, die sind sehr positiv. Ich habe gerade vorher mit dem Hauswart von der Primarschule Klein-Hünigen reden. Er sagt selber, er sei am Anfang, wo man den Pausenplatz geöffnet hat, sehr skeptisch gewesen. Mittlerweile findet er das eine super Sache und es ist durchaus spannend, was er sagt. Er sagt zum Beispiel, dass es heute keinen Vandalismus mehr auf dem Pausenplatz gäbe. Und zwar, weil es so eine Art soziale Kontrolle eben heute gibt. Und diese soziale Kontrolle, die hat zum Beispiel in Klein-Hünigen dafür gesorgt, dass heute keine Drogensüchtigen mehr aufs Areal kommen.
Jetzt will Basel hier etwas Neues ausprobieren oder hat es teilweise eben schon als Versuch einmal probiert. In Basel-Biet sind die Pausenplätze eigentlich immer schon offen gewesen an den meisten Orten. Wie erklären Sie sich den Unterschied?
Ich glaube, das hat schon etwas mit dem Gegensatz Stadt-Land zu tun. Auf dem Land, da hat man früher halt einfach noch mehr Platz gehabt. Auch in den Vorortgemeinden wie Allschwil oder Münchenstein, die heute ähnlich dicht besiedelt sind wie die Stadt. Und ich vermute, dass man sich in der Baselbieter Gemeinde mittlerweile einfach daran gewöhnt hat, dass die Pausenplätze eben offen sind. Und wenn die jetzt zugemacht würden, dann kommt das bei der Familie in der Gemeinde wahrscheinlich nicht gerade gut an. Und da ist die Situation in der Stadt natürlich komplizierter. Dort hat man sich daran gewöhnt, dass Pausenplätze eben zu sind. Und wenn man die Plätze jetzt aufmacht, dann muss man mit Widerstand von den Anwohnern rechnen. Und ich denke, darum ist eins jetzt ganz wichtig, nämlich, dass Behörden schauen, dass es auf den Pausenplätzen eben nicht ausartet mit dem Lärm oder mit Littering. Aber das ist sicher eine lösbare Aufgabe.
Offene Türen bei der Basler Pausenplatz, das sind Informationen von Patrick Künzli. Theater in Hinterhof, im Tram, auf dem Schiff, Theater in der Beiz, in einem Möbelgeschäft oder auf einem Estrich. Wenn die Basler Theaterfalle zu einer Aufführung bittet, weiss man nie so recht, wo die Reise angeht. Fest steht häufig nur, dass der oben nicht im Theatersaal endet. Das ist auch bei der neuesten Produktion von der Theaterfalle so, wo heute oben Premiere hat. Ausstück «Tango in Danger» ist Theater im öffentlichen Raum. Das mal in der Margrethe-Garage im Gundeli. Anita von Mond.
Die Margarete-Garage kennen die wenigsten, denn in diese Garage in der Nähe von Margarete-Hügel kommen normalerweise ein paar Autofahrer und nicht das grosse Publikum. Es sei denn, es gibt ein Theater. Dann fahren hier Schauspielerinnen. Oder die Figuren, die sie spielen, der Angel und Oliver. Die beiden holen hier gerade ein neues Gabriolet ab. Und während sie mit dem richtigen Garagist reden, schaut man erstaunt umeinander. Denn die alte zweistöckige Garage ist sehr viel grosszügiger, als man von aussen würde denken. Das Staunen an einem unbekannten Ort, das gehört bei den Theaterfallenproduktionen zum Konzept. Die künstlerische Leiterin Ruth Wittmer.
Mir geht es darum, auch das Handwerk wieder zu zeigen. Etwas, das man nie geht, anschauen. Plötzlich steht man in einer Garage und denkt, das ist interessant, was die machen. Oder auch die Mechaniker da drin sind. Und wenn man nachher durch die Garage läuft, dann tut sich eine neue Welt auf.
Die Welt von der Garage tut sich im Stück «Tango in Danger» aber nur kurz auf. Denn der Angel und Oliver gehen mit ihren Frauen auf eine grosse Reise von Basel nach Marokko. Und auch das Publikum reist mit. Man läuft und fährt mit Kopfhörern an den Ohren quer durchs Gundeli, bis in die Nähe von der Heilige Geistkirche. Hier steht die alte Getränkefabrik Riachi, die lange leer war und jetzt eine öffentliche Premiere erlebt. Mit viel Tango-Musik. Der Tango ist ein wichtiges Thema in diesem Stück, denn die zwei jungen Pärchen reisen nach Tanger zum Tango-Workshop. Der Tango steht aber eigentlich für etwas anderes.
Der Tango hat für mich sehr viel mit der heutigen Zeit zu tun, nämlich die Sehnsucht nach Nähe. Und gleichzeitig ist man immer wieder in einer Distanz. Oder die Sehnsucht, wer führt mich? Wo kann ich geführt werden? Wo will ich mich führen lassen?
Die Spannung zwischen Harmonie suchen und dann doch wieder allein sein, die zieht sich durch alle Szenen durch.
Ich will deinen Schritten hier folgen. Das Problem ist eher, dass du nicht willst, dass wir im Gleichschritt gehen. Du willst eigentlich deine eigenen Wege gehen, ohne mich.
So ein Quatsch.
Siehst du, du wendest dich jedes Mal ab, wenn ich mir ein bisschen näher von dir wünsche.
Die Story von diesem Stück ist zum Teil ein bisschen klischeehaft. Aber der Autor Beat von Wartburg ist auch ein guter Beobachter von der Tango-Szene und ihren Beziehungen. Es hat witzige Dialoge und es wird einem von A bis Z nie langweilig. Schon allein, weil man dauernd in Bewegung ist. Der Regisseur Roland Sutter führt einem von einem Schauplatz zum nächsten und er verwebt, geschickt, die gespielte Szene mit Video- und Musikeinlagen. So wird Theater zum Gesamtkunstwerk. Und das in einem faszinierenden Industriebau mit umwerfender Ausstattung. Alles ist echt, von dem marokkanischen Sessel bis zum Wohnwagen. Und das Dekor von der Campingstil sieht so einladend aus, dass ein paar Leute aus Versehen darauf Platz nehmen. Auch das gehört zum Konzept, sagt Trud Wittmer.
Plötzlich hocken die Leute im Dekor rein und sie sitzen einem auf dem Campingstuhl, wo man muss weiterspielen. Ja, dann muss man reagieren, ohne dass man sagt, hey, geh weg. Und das ist ein Zusammenspiel. Also dann fühlen die Leute sich eigentlich schon wie daheim, wie wenn sie selber auf dem Campingplatz ist.
Man fühlt sich wie daheim in den unterschiedlichen Welten von Tango in Tanger. Und man ist anregend verwirrt, weil Wirklichkeit und Fiktion sich immer wieder vermischen an diesem Oben.
Danita von Mont. Premiere von Tango in Tanger ist heute oben. Weitere Aufführungen gibt es bis am 1. Oktober. Ein kleines Energieunternehmen aus der Region wagt einen grossen Schritt. Die Elektra Basel-Land, DBL, baut im Moment in der südspanischen Provinz Murcia ein riesiges Solarkraftwerk. 15'000 Haushalte könnte man mit dem Strom versorgen, wo in Murcia dann mal produziert wird. Was der EBLer Solarprojekt im Südosten von Spanien zu etwas Besonderem macht, das hat der Christoph Ratz vor Ort erfahren, auf der Baustelle in der Nähe von Murcia.
Der Chef der Elektra Basel-Land, der Urs Steiner, lässt uns zuerst ein bisschen zappeln. Von der Stadt Murcia aus fährt er noch nicht gerade zu seinem Bauplatz raus. Nach einer Stunde Fahrt biegt er zuerst noch ab und macht einen kleinen Umweg zu einem Aussichtspunkt, wo man in die ganze Ebene raus sieht.
Es ist sehr eindrucksvoll. Man sieht an sich alles. Man sieht Wüste, man sieht Berge, man sieht unten dran Reisfelder, wo schön grün ist und ein Fluss schlängelt sich durch die Reisfelder durch. Also es ist sehr eine bizarre Gegend und oben dran ist die Sonne, die oben runter brennt.
Die Sonne brennt oben runter und zwar so lange wie sonst nie in Spanien. Jedes Jahr etwa 2000 Stunden. Das ist mehr wie doppelt so lang wie am sonnigsten Ecken vom Baselbiet. Darum ist die Liestler Elektra hier runtergekommen, in die spanische Provinz Murcia, um ein Solarkraftwerk zu bauen. Investieren in Solarenergie in Spanien hat er schon seit Jahren wollen, erklärt der Urs Steiner. Aber was klar geworden ist, dass die EBL ein eigenes Projekt umsetzt, sei das dann doch nicht so einfach gewesen.
Also im ersten Moment, als ich hier gestanden bin, hatte ich eher ein bisschen Angst gehabt, Angst vor meinem eigenen Mut. Weil das ist eine Fläche, die wir verbauen von 80 Fußballfeldern. Und es braucht sehr, sehr viel Mut in einem fremden Land, mit fremden Kulturen, so etwas zu bauen.
Eine fremde Kultur und ein ungewohnt grosses Projekt für das eher kleine Unternehmen EBL. 80 Fußballfelder auf dieser Fläche will die EBL schon ab dem nächsten Frühling so viel Solarstrom produzieren, dass man gerade Liestl, Sissach und Gelterkinder zusammen könnt versorgen. Der Urs Steiner fährt abends in die Ebene zum Bauplatz. Beim Näherkommen sieht man, was auf dieser Fläche vor allem steht. Spiegel, Spiegel und nochmal Spiegel. In langen Reihen füllen sie schon einen grossen Teil vom zukünftigen Kraftwerksareal. Auch für den Bauherr beim x-ten Besuch noch einen beeindruckenden Anblick.
Es ist jedes Mal imposant, wenn ich anfahre, die Fläche, die man braucht, um dort zu verbauen.
Bei der Porte kontrollieren uns Leute von einer Wachgesellschaft. Auch der Urs Steiner muss sich ausweisen.
Hola, hemos una reunión con Juan Rote.
Juan Ricardo Rote. Sí. ¿Cómo se llaman ustedes?
Steiner.
Urs Steiner.
Urs Steiner. Urs Steiner.
Zum Juan Ricardo Rote werden wir durchgelassen. Der Juan Rote leitet das Bauprojekt hier im Süden von Spanien.
Hola, Juan.
Hola.
Ursprünglich kommt der Juan Rote aus Argentinien und hat lang zu Europa, vor allem zu Deutschland, geschafft, aber auch auf anderen Kontinenten. Eigentlich wollte er sich nach der Pensionierung in der Schweiz niederlassen. Von der EBL hat er sich aber nochmal für das Projekt in Spanien begeistert. Schließlich kützelt auch ihn die Neugier.
Ja, auf jeden Fall. Ich suche immer neue Herausforderungen und neue Themen, sonst langweile ich mich.
Was aber ist eigentlich neu bei diesem Solarkraftwerk? Das Prinzip gibt es ja schon lange, nämlich, dass man die Wärme von den Sonnenstrahlen nimmt, statt Gas oder Kohle zu verbrennen, zum Dampf zu erzeugen. Der Dampf treibt dann über eine Turbine einen Stromgenerator an. Kommerziell genutzt werden also solarthermische Kraftwerke schon seit 25 Jahren in den USA.
Legen wir es andersrum.
Aber das Solarkraftwerk, das die EBL hier zusammen mit der deutschen Ingenieurfirma Novatec baut, ist ein Pionierprojekt. Aus zwei Gründen. Es ist so gebaut, dass der Strom billiger produziert werden kann und es braucht viel weniger Wasser wie die anderen solarthermischen Kraftwerke. Mit dem begründet der Juan Rote, warum er hier mitmacht.
Ja, das ist für mich ein wichtiger Punkt jetzt für meine Karriere jetzt in meinen letzten Berufsjahren an so einer fortschrittlichen Technologie zu arbeiten. Mit erneuerbaren Energien, das ist eine Herausforderung und das macht Spaß und ich schätze, dass es hier noch viel, viel Zukunft hat.
Technologisch fortschrittlich sind vor allem die Spiegel, die die Ingenieure von der Novatec entwickelt haben. Wir gehen über zu dem Teil vom Areal, wo schon Spiegel stehen, Reihen an Reihen, jede Reihe 1 Kilometer lang. Die Spiegel braucht es, um das Sonnenlicht zu bündeln. So, dass der Dampf auf die 270 Grad erhitzt wird, wo nötig sind, dass die Turbine effizient läuft und der Generator genug Strom kann produzieren. Bei diesen Solarkraftwerken, die es schon gibt, hat man zum Bündeln der Sonnenstrahlen stark bogene Spiegel eingebaut. Die Ingenieure von Novatec haben eine andere Lösung. Auf dem Spiegelfeld sehen wir sie. Lauter flache statt bogene Spiegel. Ein paar flache Spiegel haben nämlich, wenn man sie richtig aufstellt, zusammen die gleich gute Wirkung wie ein bogener Spiegel. Man sagt dem Fresnel-System. Das Fresnel-System spart Kosten, denn das ganze Montagegerüst und die Spiegel, die zum Stabilisieren auf Blechkästen geklebt sind, das alles braucht beim EBL-Kraftwerk nur gerade ein Drittel vom Material, wie es ein Kraftwerk mit bogenen Spiegeln würde brauchen.
Und das ist der Blech, das ist ein ganz dünnes Blech.
Billiger kommt auch, dass man die Spiegelkästen fast vollautomatisch produziert. Roboter bauen die Kästen zusammen in einer speziellen Fabrik, die ganz in der Nähe extra fürs Solarkraftwerk von der EBL angestellt worden ist.
Diese Fabrik tut man da hinsetzen, wo die Solaranlage ist. Mhm. Weil es ist viel zu kostspielig, wenn man das jetzt alles hier immer an einem Standort bauen würde und dann diese riesen Spiegelkästen durch die Welt zu schippern. Also es ist günstiger, wenn man einfach die Roboter in der Nähe der Solaranlage aufbaut und dann dort die Fertigung macht.
Und die Fabrik baut auch nur so viele Spiegelkästen zusammen, wie die Monteure auf dem Bauplatz pro Tag können montieren. Es braucht kein Lager, auch das spart Kosten. Während Arbeiter Spiegel um Spiegel montieren, kommt ein neuer Spiegeltransport an. Er fährt langsam, wirbelt auf dem trockenen Erdboden einen Weg mächtig Staub auf. Staub, das gehört zu einem heissen Gebiet mit viel Sonne und das bringt uns zum Thema Wasser. Denn der Staub lagert sich auf den Spiegel ab und man muss sie putzen. Das Kraftwerk steht aber in einer Region, wo das Wasser knapp ist und vor allem von den Bauern gebraucht wird, für ihre Reispflanzen, die Oliven und das Gemüse. Der Urs Steiner führt uns an Anfang von einer Spiegelreihe. Auf einem Podestli wartet ein Putzroboter auf seinen Einsatz. Der ist etwa 1,5 Meter lang und sieht ein bisschen wie ein Mondauto aus. Auf vielen Plastikrädchen und zum Putzen ist ein kleiner Kanister drauf.
Und da ist das Wasser drin und es träufelt nur Wasser drauf. Und dann wie so eine Lappe beim Autowäschanlage wird die Spiegel gereinigt. Mit sehr wenig Wasser. Das ist der riesen Vorteil gegenüber den Rinnenkraftwerken, wo man dann abdampft werden. Kann man das nachts machen mit sehr, sehr wenig Wasser. So ein Kanister Wasser hebt mehrere Bahnen.
Putzen mit ganz wenig Wasser. Einfache Elemente zum Zusammenbauen, deutlich weniger Materialverbrauch. Das Konzept mit den flachen Fresnelspiegeln hat viele einfache Elemente. Aber um eine gute Wirkung zu erzielen, braucht auch das Fresnel-Spiegelkraftwerk modernste Computertechnik. Denn Spiegel müssen die Sonnenstrahlen immer im richtigen Winkel einfangen. Darum werden sie mit Elektromotoren langsam bewegt.
Die Folgen der Bewegung der Sonne, die werden also den ganzen Tag über nachgeführt. Und dann gibt es eine Feinjustierung über Photozellen, um sicher zu sein, dass das auch richtig bis der letzte kleine Sonnenstrahl da auch richtig fokussiert ist, um sicherzustellen, dass wir alles rausholen können, was die Spiegel hochwerfen.
Hochwerfen, nämlich auf zu der Röhre, wo die Sonne dann das Wasser in 270 Grad heißen Dampf verwandelt. Wir haben Glück, auf einem Testabschnitt sind die Spiegel offenbar gerade am Ausrichten. Wenn man rauf zum Dampfrohr schaut, wird man gerade geblendet.
Sie sehen, wie es da oben leuchtet, das heißt im Moment fokussieren die.
So leuchtend sollten dann alle Spiegelreihen aussehen, wenn nächsten Frühling alles fertig aufgebaut ist, das Kraftwerk in Betrieb geht und aus der Wärme von der Sonne elektrischen Strom produziert für 15'000 Haushalte. Jetzt, diesen Sommer, sieht man das zwar noch nicht, Doris Steiner hat aber schon ein Bild im Kopf, wie das könnte aussehen.
Wenn das ganze Feld fokussiert ist, unsere Anlage, sieht es aus wie ein fremder Stern. Ja.
Ein fremder Stern, das passt. Noch vor ein paar Jahren ist der Umbau von der Energieversorgung auf saubere, auf erneuerbare Quellen für viele aus seiner Branche tatsächlich so weit weg gewesen wie ein fremder Stern, wie Science Fiction. Auch der Urs Steiner hat vor der AKW-Katastrophe von Fukushima einen völligen Ausstieg aus der Atomkraft noch nicht für möglich angeschaut. Jetzt hat er eine neue Perspektive, eine neue Haltung. In den neuen erneuerbaren Energiequellen sieht der Geschäftsführer von der Elektra Basel Land aus Liestal auch für sein Unternehmen eine wirtschaftlich interessante Zukunft. Und mit Blick auf die grossen Energieproduzenten in der Schweiz, die an der Atomkraft festheben, und mit Blick auf die Schweizer Grossbanken, die der EBL für das spanische Kraftwerk keinen Kredit haben wollen geben, mit Blick auf die beiden grossen, sagt er:
Ich glaube, das ist die Zukunft und ich hoffe, dass da mal die verstopften Köpfe mal frei werden für solche Sachen. Also die Grossunternehmen endlich auf das merken, auf die Innovation und die Weitsichtigkeit an den Tag legen. Die Hoffnung habe ich einfach und ich bin überzeugt, dass da ein Aufbruch passieren wird.
Jedenfalls für die EBL geht der Aufbruch weiter. Zusammen mit den Energiewerken von den Städten Basel, Bern und Zürich, die auch ins Kraftwerk bei Murcia investieren. Und der Urs Steiner denkt schon über ein nächstes Solarkraftwerk nach. Auch in Südspanien, einfach doppelt so gross wie das, was die EBL jetzt gerade baut.
Die Reportage aus dem Südosten von Spanien von Christoph Ratz. Jetzt ist es 3:06 Uhr, Sie hören das Regionaljournal Basel auf DRS1. Hier nochmals das Wichtigste aus dieser Sendung in Kurzform. Der Kanton Basel-Land soll seine Schlösser Wildenstein und Bottmigen nicht verkaufen. Gegen das Sparvorhaben von der Regierung sammelt im Moment in Baselbiet eine Gruppierung Unterschriften für eine Petition. Bei den Erstunterzeichnern sind Politiker aus allen Parteien von links bis rechts. Bis Ende September wollen die Petitionäre mehrere tausend Unterschriften zusammen haben. In Basel sollen immer mehr Kinder auch in ihrer Freizeit auf ihren Pausenplätzen dürfen spielen. Heute sind noch rund 2/3 der Basler Pausenplätze am Wochenende und in den Schulferien zu. Die Öffnung hat das Basler Erziehungsdepartement heute an einer Medienkonferenz bekannt gegeben. Nach der ETH Zürich macht jetzt auch ihr Pendant aus der Romandie, die EPFL Lausanne, zu Basel einen Ableger auf. Die EPFL betreibt zu Basel ihr Laba, kurz für Laboratoire Bâle. Unterbrocht ist das Laba im frisch renovierten Ackermannshof in der St. Johannsvorstadt. Und jetzt zum Wetter mit dem Jörg Zock von SF Meteo.
In der kommenden Nacht kann es stellenweise regnen und gewittern. Dazu bleibt es typisch mit etwa 18 Grad. Und an einem Freitag geht es ein bisschen wechselhaft weiter. Der genaue Wetterablauf ist aber noch recht unsicher. Wahrscheinlich gibt es schon am Vormittag dicke Wolken, die da und dort mal Regen und Gewitter bringen. Zwischendurch ist es aber auch mal länger trocken und zum Teil sonnig. Am Nachmittag geht es mit einem Gemisch aus Sonne, Quellwolken und ein paar gewitterige Regengüsse weiter. Dazu ist es recht schwül warm, die Höchstwerte liegen zwischen 27 Grad im Oberbaselbiet und 29 Grad in der Stadt Basel. Am Samstagmorgen hat es dann zuerst noch ein paar Wolkenreste rum, dann wird es ziemlich sonnig und etwa 30 Grad warm. Am Sonntag geht es dann mit viel Sonnenschein weiter und es wird richtig heiß mit 33 Grad.
Das war das Regionaljournal Basel vom Donnerstag oben. Mehr von uns hören Sie morgen am Morgen um 6:30 wieder. Und bis dann finden Sie uns auch im Internet unter regionaljournal.ch. So viel von uns für heute. Am Mikrofon Gauden Zwacker.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.